Das Thema heute ist, Antje hat es gesagt, viele von euch haben es vielleicht schon gelesen, da vorne steht es auch nochmal, was uns Hoffnung gibt. Und eigentlich haben wir es auch gerade schon gesungen, das ist ganz einfach, es ist Gott. Danke. Gut. Ihr wollt mehr, okay. Gott, okay. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, also. Ist doch klar, oder? Das ist doch das, was uns Hoffnung gibt, warum wir hier sind, was wir uns, ich mir zumindest immer wünsche, dass dieses Wissen darüber, was wir auch gerade gesungen haben, Gott gibt uns Hoffnung, Gott stärkt uns, Gott ist für uns da, dass das, was ist, schön, dass ihr mich sehen wollt. Ist doch schön, dass diese Hoffnung, dass diese Dinge, die wir, Gott gibt uns Hoffnung, Gott liebt uns, Gott ist für uns, dass das so Sachen sind, die wir wissen. Aber wie schwer ist es, dass das vom Kopf auch ins Herz runterrutscht? Dass wir das spüren, dass wir das erleben können. Was uns Hoffnung gibt, scheint deshalb gar nicht so einfach, weil das Wissen darüber, das kann man sich anlesen, haben wir gerade gesungen, man hätte den Text sich einfach abkopieren können, dann weiß man das, aber spürt man das auch? Weil darum geht es ja eigentlich bei der Hoffnung. Nicht, dass man es weiß, dass man es spürt, dass man es lebt. Und ich habe für heute einen etwas anspruchsvollen Text mitgebracht aus Römer 8. Eins der Verse davon greife ich raus. Wer den Römerbrief mal gelesen hat, der weiß, da geht es öfter mal ein bisschen knackig zu. Fordert heraus an manchen Stellen. Ein paar Stellen davon will ich auch heute aufzeigen, weil es auch Verse gibt, hoffentlich nicht überraschend, die mich immer noch herausfordern. Und ich will da euch mal mit reinnehmen in diese Gedanken. Aber erstmal Hoffnung. Warum ist das Thema Hoffnung überhaupt so wichtig? Ja, weil wir Hoffnung brauchen. Wir brauchen Hoffnung. Paulus schreibt im Römerbrief zwei Verse, 22 und 23, wir wissen ja, es geht wieder ums Wissen, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Da hat sich in den letzten 2000 Jahren, seit das geschrieben hat, auch nichts geändert. Und nicht nur sie, die Welt, uns geht's doch genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, schreibt er, trotzdem seufzt und stöhnt auch wir noch in unserem Innern. Wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Klingt ein bisschen kompliziert, gesagt, Römerbrief. Alle Schmerzen, alle Leiden, alle Krankheiten wird Gott mal wegnehmen. Das hat er uns zugesagt. Die Hoffnung haben wir, dass das mal passiert. Und wir haben vielleicht sogar das Wissen darüber, dass das immer wieder an verschiedenen Stellen der Bibel aufgegriffen wird und uns gesagt und gelesen wird. Und der Paulus ist hier ganz klar und deutlich. Ich sag's mal so deutlich, Kinder sind ja raus. Fast alle Kinder sind raus, Entschuldigung. Es läuft hier nicht so gut auf der Erde. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt, schreibt Paulus. Es ist hier einfach elend. So ehrlich muss man es mal sagen. Also, den kann man nur entgehen, wenn man sich vielleicht daheim einschließt und keine Nachrichten mehr guckt. Dann kriegt man davon nichts mit. Aber sobald man, glaube ich, auf die Straße rausgeht, vielleicht gerade in Frankfurt mal durch die Innenstadt geht, so weit muss man manchmal gar nicht kommen, dann merkt man, ja, doch, es gibt Elend. Auch in unserem guten Deutschland, wo es vielen doch sehr, sehr gut geht. Und da könnte man jetzt sagen, ja, wir sind doch Christen, wir haben doch die Antwort drauf, wir haben doch die Hoffnung, Jesus, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, richtig und wichtig. Und wir haben Hoffnung darauf, dass Gott uns aus dieser Vergänglichkeit rausreißt, wie Paulus es schreibt. Dass das irgendwann ein Ende hat, dass dieses ganze Elend und Leid, das Körperliche, das Seelische, das Physische, das Psychische, dass das alles irgendwann weg ist. Aber er sagt ganz deutlich, noch ist nicht so weit. Da stecken wir noch drin. Wir können nur seufzen. Und er macht überhaupt keine falschen Versprechungen. In den nächsten Versen heißt es dann, wir sind zwar gerettet, aber noch alles erst Hoffnung. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Das klingt nicht schön. Es ist noch weit weg. Wir hoffen, wir warten darauf. Hoffnung und Geduld, das gehört irgendwie zusammen, weil wir haben das noch nicht. Es gibt keine Hoffnung ohne Warten. Vielleicht kennt ihr das, dieses kleine Gefühl manchmal, wenn man hofft, dass das Paket jetzt doch bald kommt, mit dem, was man sich vielleicht drauf hingespart hat, sich endlich gegönnt hat. Wann klingelt endlich der Postbote? Manchmal klingelt er gar nicht und das Paket muss irgendwo abgeholt werden. Aber diese Hoffnung darauf, das geht nicht ohne Warten. Ja, wenn ich hoffe nicht auf das Paket, was bei mir daheim in meinen Händen schon ist. Da brauche ich nicht drauf hoffen, weil es ist schon da. Und Geduld ist ja so ein einfaches Thema. Schön wär's. Was aber gut ist, würde ich zumindest so sehen, dass wir in dieser Hoffnung nicht alleine sind, in diesem Warten nicht alleine sind. Wir haben ja uns als Gemeinde, als Gottesdienstgemeinschaft, vielleicht auch als Hauskreisgemeinschaft, vielleicht habt ihr als Familie, als Partnerschaft, wir hoffen doch gemeinsam auf ganz viele Dinge. Und das macht das Hoffen leichter. Und auch auf diese Hoffnung auf Erlösung von Leid und Schmerz, da sind wir hier gemeinsam als Gemeinde. Keiner steht da allein und wir können diese Hoffnung und genauso dieses Warten darauf auch miteinander teilen. Und ja, Paulus sagt auch, es ist richtig und es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist dabei haben. Ganz komische Kraft, dieser Heilige Geist, von der wir immer mal wieder lesen und hören, die gar nicht so richtig griffig ist. Der Geist wird oft beschrieben als ein Tröster, als auch jemand, der Geduld gibt, der Kraft gibt, der Liebe und Freundlichkeit in Menschen schafft. So eine ganz besondere Kraft Gottes, die durch uns wirken kann. Manchmal geht er ein bisschen unter. Vielleicht haben wir letzte Woche am Pfingsten besonders dran gedacht, als er, wie die Bibel das erzählt, auf die Jünger erstmalig kommt. Und ich musste auch an Pfingsten denken, als ich die nächsten Verse gelesen habe. Da geht es nämlich um den Geist. Vers 26 sind wir jetzt. In welcher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind? Auch wichtige Aufgabe des Geistes. Wir wissen ja nicht mal, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Kennt ihr das auch? Was soll ich denn beten? Allein zu Hause schaffe ich vielleicht gerade so ein Stoßgebet oder wir haben so einen Gebetswürfel beim Mittagessen oder bei den Mahlzeiten der Paul und ich. Bin kein Freund von langen, vorformulierten Gebeten, die man nur abliest. Aber auch das freie Gebet habe ich der Zeit für, nehme ich mir der Zeit für. Was soll ich überhaupt beten? Wenn ich erstmal anfange, dann könnte ich ja ganz viele Sachen beten. Ja, ich habe es ja gesagt, wir sind hier in einem Elend voller Seufzen in dieser Welt. Es gibt genug, wofür man beten könnte. Persönlich, aber auch ganz global, national oder für die Stadt gedacht. Brauchen wir in meine Familie und Freundeskreis gucken, da würden mir viele Dinge einfallen. Aber was soll ich denn beten? Vor allem wie? Und vor allem, vielleicht eine Erfahrung, die nicht jeder mit mir teilt, manche vielleicht doch. Als Pastor habe ich oft das Gefühl, wenn wir in Gruppen beten, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt auch darauf achten, dass ich ja niemanden vergesse, der irgendwie vorher gesagt hat, was jetzt schon gesagt wurde. Und am besten auch nicht drauf nochmal was doppelt beten, weil es ist ja irgendwie auch vielleicht seltsam. So Gedanken habe ich. Bisschen doof, ne? Kann ich beten? Muss ich beten? Soll ich beten? Über diesen Text hat einer meiner Dozenten in Tabor, Professor Dr. Thorsten Dietz, mal gepredigt unter der Überschrift Keiner kann beten. Ich weiß nicht mehr sehr viel von dieser Predigt, aber dieser Titel ist mir hängen geblieben. Keiner kann beten. Natürlich erstmal schwierig. Aber manchmal kommt es mir auch so vor. Und wenn ich diesen Text so lese, dann erinnere ich mich daran und sage, ja, eigentlich, ich kann das gar nicht. Mir fehlen so oft die Worte, wenn ich bete, dass ich gar nicht Gott sagen kann, was mich beschäftigt und bewegt, dass ich gar nicht die richtigen Worte finde, um ihm das wirklich zu sagen, was in meinem Herz und meinem Hirn vor sich geht. Ich kann nicht beten. Wer bin denn ich, kleiner Mensch, der vor Gott irgendwie sich Hirn zusammenquetscht und rausstammelt, was ihn gerade bewegt, vor dem König, vor dem Schöpfer der ganzen Welt. Vor dem, der sowieso weiß, wie es mir und allen um mich herum geht. Was soll ich dem denn noch sagen? Wie könnte ich, kleines Geschöpf, diesem allmächtigen Schöpfer überhaupt was als Anliegen bringen? Kann ich das überhaupt? Ja. Und da, wo ich das nicht schaffe, da haben wir diesen Heiligen Geist, Das ist doch das, was uns schon mal Hoffnung bringt. Dass auch in den Situationen, in den Momenten, wo wir gar nicht beten können, weil uns die Worte fehlen, vielleicht die Zeit fehlt, was auch immer uns gerade fehlt, dass wir den Geist Gottes haben, der mit Seufzen und Flehen vor Gott steht und unsere Gebete vor ihn bringt. Der all diese Lücken, diese Stotterer ausfüllt und vor Gott tritt und sagt, das ist das Anliegen von Christopher. Das bewegt ihn gerade. Gott, mach was. Natürlich nicht nur für mich, es gilt für jeden von euch. Weil ich weder würdig noch angemessen irgendwie vor Gott treten kann, gibt es da jemand, der das für mich übernimmt. Und ich empfinde es als große, hoffnungsvolle Perspektive, die ich mein eigen nennen darf und die du dein eigen nennen darfst. Deshalb muss ich auch keine langen Phrasen beten. Ich darf ehrlich sein. Und auch das, wo ich nicht in Worte fassen kann, weiß ich, Gott, bei ihm kommt das an, weil der Geist das für mich weitergibt. Und da reicht im Stress des Alltags mal ein kurzes Happa Happa, danke Papa fürs Essen oder das kürzeste Gebet der Welt. Und du weißt schon, Augenzwinker nach oben. Gott weiß. Wer wäre denn er, wenn er es nicht wüsste? Und ich will es gar nicht schlecht reden, wenn man sich Zeit für Gott nimmt. Wenn man wirklich sich Zeit zum Beten nimmt. Das ist gut und richtig, aber oft schaffe ich das nicht. Und trotzdem will ich diese Beziehung und diesen Kontakt halten, wenn es nur ganz kurz ist. Jetzt habe ich das, was uns Hoffnung gibt, doch ein bisschen mehr ausgeführt. Und am liebsten, man könnte hier auch aufhören und sagen, nehmt das mit, da habt ihr schon was gelernt. Und wenn ihr nur bis hierher zuhören wollt und könnt, dann ist das auch fein und gut. Es kommt eine Zeit ohne Schmerzen und Leid. Und bis dahin unterstützt uns der Geist dabei. Amen. Alles wird gut. Keine Herausforderung mehr. Müsst das nur glauben. Dann ganz einfach klappt das schon. Auch wird da gelacht. Ist es gar nicht so? Wird es gar nicht immer ganz einfach? Gibt auch solche Verse, auch im Römer, nur ein bisschen später. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ein paar Verse später. Was sollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ich mag diese Verse nicht. Es gibt auch manche Lobpreislieder, die das so oder so ähnlich aufgreifen. Es gibt auch so ein Lied, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Ich denke mir immer so, ah, wo soll ich anfangen? Ich habe nicht immer das Gefühl, dass mir alles zum Besten dient. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass keiner gegen mich oder gegen Gott ist. Jetzt gerade läuft mein Leben irgendwie so mit Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich okay. Aber ich kenne auch andere Phasen. Ich hatte auch schon Phasen, fast Jahre voller Identitätskrise, wo ich nicht wusste, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, will ich nochmal Pastor sein oder nicht? Würde ich nicht sagen, alles zum Besten gedient. Andere Jahre, würde ich rückblickend sagen, war ich vielleicht kurz vor einem Burnout, wo es wirklich knapp war, wo ich auch nicht glaube, dass da alles gut war, alles zum Besten gedient hat, wo nichts gegen mich war. Kenne auch Jahre voller Einsamkeit, voller Herausforderungen, voller Probleme. Kenne Leid, als mein Papa gestorben ist, wo eigentlich ja, gut aussah, als der Krebs eigentlich geheilt galt und es trotzdem nicht geworden ist, dass er noch leben darf. Es dient nicht alles zum Besten. Wir können das Mikro rumgeben, jeder von euch wird irgendwas erzählen können. Und deshalb ärgern mich solche Verse, weil ich erlebe, das passt doch nicht. Und ich kann das auch nicht in Liedern so einfach mitsingen. Nehme ich das hier ernst, würde es doch heißen, entweder habe ich Gott nicht geliebt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, oder ich bin nicht berufen nach seinem Ratschluss, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich kann mich aber nicht entscheiden, weil ich würde für mich sagen, beides eigentlich gilt. Also müsste mir doch alles zum Besten dienen. Und ich habe so einiges als wider mich erlebt, um mit den Worten des Textes zu bleiben. Habt ihr eine Lösung? Ich frage mal in die Runde. Vielleicht seid ihr weiter. Ich glaube, Paulus weiß das. Und der Paulus ist jemand, der gern solche Spitzen bringt, um ein bisschen wach zu rütteln. Ist, glaube ich, auch nötig. Ne? Also wir teilen uns oft diese Briefe ein zum Lesen. Man muss sich vorstellen, der hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde und die waren voll on fire, dass da jetzt ein Brief von Paulus kommt und haben sich alle getroffen, so wie jetzt hier. Und dann hat einer angefangen, ich lese uns mal vor, was der Paulus geschrieben hat. Und dann ging das einmal runter. So das erste Mal wahrscheinlich, als er ankam. Da muss man zwischendurch mal so ein paar Spitzen bringen, um die Leute ein bisschen wach zu rütteln, wieder zu merken, okay, die sind noch da, die hören noch zu. Aber was wichtig ist, Paulus beschreibt hier, auch wenn er diese Spitzen bringt, kein alles wird gut, alles ist gut. Mit dem Satz, Gott ist für uns, macht Paulus eine starke Zusage. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was heißt das denn, wenn Gott für uns ist, wenn er an unserer Seite steht? Wie ein Fan, der zu seiner Mannschaft steht vielleicht, egal ob die verliert oder gerade gewinnt. Wie eine Ärztin, die für ihren Patienten das Beste tut, obwohl er krank ist und Leiden hat. Wie ein Vater zu seinem Sohn, auch wenn es der mal wieder richtig verbockt und nur nervt. Wie Geschwister vielleicht auch zueinander stehen, auch wenn mal Streit ist. Gott ist für uns. Und vielleicht könntet ihr noch andere Beispiele bringen. Und es sind nur Beispiele, die kommen sicher nicht an den Kern der Realität nahe, aber Gott ist für uns. Das heißt nicht, dass da keine Probleme kommen. Auch wenn es nicht gut läuft. Er nimmt auch das Schlechte und er nutzt das auch für uns. Er geht sogar ja selbst diesen Weg. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann denn gegen uns sein? Gott selbst ist ja der, dann heißt es, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dieser Gott ist so für uns, dieser Gott ist so, ich sag's, für dich, dass er seinen Sohn sterben lässt. Und als Vater kann ich das nicht nachvollziehen, so ehrlich muss ich sein. Gott gibt sich selbst in das Leid, seinen einzigen Sohn zu verlieren. Und das will ich gar nicht nachvollziehen. Und er macht das aus voller Liebe zu dir. Das steht fest. Und Paulus macht das später dann nochmal deutlich. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn es bisher keine Hoffnung dir gegeben hat, dass es da diesen komischen Geist gibt, den man irgendwie greifen kann, der irgendwie Gebete vor Gott bringt, dann ist das doch wow. Dann bringt das uns doch vielleicht Hoffnung, dass dieser Gott ist, der für uns ist, der so für uns ist, dass er seinen Sohn leiden lässt, sterben lässt, aus Liebe, aus einer Liebe, die bedingungslos ist, für die ich nichts tun kann, von Gottes Liebe, die aber mich auch nicht von ihm trennen kann. Die ist größer als alles andere, die ist bedingungslos, die ist ewig und die ist treu. Und ich finde, das gibt noch mehr Hoffnung. Eine Hoffnung und eine Liebe Gottes, die nicht alles einfach und entspannt macht, aber von der ich mir wünsche, dass ich sie erleben kann. Dass das nichts ist, was jetzt in meinem Kopf ist. Vielleicht war es eine gute Predigt, vielleicht war es keine gute Predigt. Vielleicht redet man nachher nochmal drüber, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man jetzt nochmal das gehört und weiß das. Aber ich wünsche mir, dass das im Herzen ankommt. Ich will das spüren, ich will das erleben. Und jetzt missbrauche ich mal ganz kurz meine Macht als Redner, die ich hier vorne habe, und lenke eure Aufmerksamkeit mal auf eure Atmung. So, jetzt sind wir vom Autopiloten auf Manuellbetrieb umgeschaltet. Nee, da achtet so ein bisschen drauf, was mache ich denn gerade? Gemein, ne? Lasst uns das kurz nutzen. Vielleicht kennt ihr das Herzensgebet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich lade euch ein, euch einfach mal drauf einzulassen. Das ist eine Ich hätte nachrecherchieren sollen. Ich weiß, es gibt schon seit hunderten Jahren, aber ich weiß nicht, wie viele hundert. Einfach eine Gebetspraxis. Ganz einfach, immer mal wieder kommt mir das in den Sinn und ich mache das und ich merke immer wieder, das tut mir gut. Ich sollte es öfter tun, ich vergesse es wieder. Aber es ist eine ganz einfache Sache. Man nimmt sich bewusst Zeit beim Einatmen und beim Ausatmen, um ein Gebet zu sprechen. Ganz klassisch ist es, beim Einatmen bete ich, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Ich mache das nicht laut, sondern ich mache das für mich im Kopf. Ich nehme mir da Zeit für und bete beim Einatmen und beim Ausatmen. Und ich finde, das tut gut. Das erdet einen so ein bisschen. Und es ist eine ganz kurze Sache, wo ich mir auch gewiss werden kann, so wie die Luft in mich reinströmt, kann auch die Liebe und Hoffnung Gottes in mich reinströmen. Und so wie ich ausatme, ist so ein bisschen der Gedanke hinter, so kann ich auch alles Schlechte einfach loslassen und weggeben. Erbarmen erfahren. Jesus Christus strömt in mich und alles, was schlecht ist, wofür ich Erbarmen brauche, das strömt aus mir raus. Das ist das Klassische. Man kann es aber auch natürlich für sich umformulieren, so wie man es gerade fühlt und gerade braucht. Vielleicht zu dem Thema heute beim Einatmen, Gott schenke uns, beim Ausatmen Liebe und Hoffnung. Und ich lade euch ein, dass wir jeder das nach seiner Geschwindigkeit, wie er das möchte oder nicht möchte, einfach mal ausprobiert jetzt. Geben uns eine Minute Zeit und wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr jetzt eine Minute Pause, könnt ihr kurz entspannen. Aber ich lade euch ein, das einfach mal kurz zu machen und ich beende die Minute dann mit einem kurzen Gebet. Und Herr, ich bitte dich, dass so wie die Luft in uns strömt, dass ja, du auch so in uns strömst. Dass so wie unsere Lungen sich mit Luft füllen, dass du uns füllst mit deiner Liebe und deiner Hoffnung. Dass wir das spüren können, dass du wirklich für uns bist, dass du bei uns bist und dass wir das erleben können. Amen. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, ein neues Lied von dem Künstler Jonas, das heißt So wie ich bin. Und das hat mich ein bisschen inspiriert, auch zu diesem, nicht inspiriert, ich habe das ja nur abgekupfert, dieses Herzensgebet, aber ich dachte, das passt einfach so gut, weil es da auch heißt, ich will, dass du alles durchdringst, wie Luft, die ich atme, mich neu belebt, mein ganzes Leben, du sollst es prägen, ich atme dich ein und nie wieder aus. Lass uns das zusammen singen.